Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder, heute Morgen am Karfreitag gibt es dieses Mal keine so übliche klassische Predigt, sondern wir haben einige schöne Bilder ausgesucht und die wollen uns mitnehmen unter dem Kreuz. Und vielleicht für den einen und anderen doch einen etwas anderen, vielleicht etwas neueren Blick zu geben auf das Kreuz und was Karfreitag für uns bedeutet. Unter dem Thema Menschen damals und heute unter dem Kreuz. Es sind Bilder von Duccio di Buoninsegna, ganz schwieriger Name. Italienischer Maler, lebte etwa 1255 bis 1319. Und er malte in der Übergangszeit von der byzantinischen zu den gotischen Ausdrucksmitteln, also ein gotischer Maler. Er hat als Höhepunkt seiner Karriere der Maestà gemalt, das große Marienaltar aus dem Dom in Siena in der Toskana, Italien. Und in nur 32 Monaten hat Duccio ab 1308 59 große Tafeln geschaffen mit 93 Bildern von einmaliger Schönheit. Die kann man heute im Dommuseum in Siena sehen. Und wir hatten vor mehreren Jahren, als wir da Urlaub gemacht haben, die Gelegenheit, einige seiner Bilder da anzuschauen. Beeindruckend, da kann man nur still werden und denken, gibt es so was Schönes? So was Schönes, ja, in diesem Fall über Passion und Ostern. Und ich möchte euch so ein paar von diesen Bildern zeigen mit Text dazu. Aber das erste Bild, hier so kurze Einleitung, was wir da dann sehen, wie er gemalt hat. Wir sehen da, und ich hoffe, dass ihr das so, ja, man müsste das sehen können, was bei ihm auffällig ist, dass er Jesus malt hier ohne Schuhe. Aber die Jünger, hier Petrus, die tragen Sandalen. Ja? Und die Herrscher, und die Wächter am Hof, die tragen, das sieht man hier natürlich nicht, Stiefel. Aber später durch die ganze Ostergeschichte, die dann anschließend kommt, tragen die Jünger auch keine Schuhe mehr. Ja? Das war so üblich in der Antike damals, Entblößung der Füße. Es bedeutete, dass der Mensch, die Staat, sich gleichsam von der Erde als seine Heimat abhob, um nunmehr zwischen Himmel und Erde zu sein. Auch in der christlichen Kunst kommt das vor. Was bedeutet es bei Jesus Christus? Duccio besonders zeigt uns den himmlischen Christus. Und das Besondere auch in der Passionsgeschichte. Der himmlische Christus, der hoch über die Welt der Menschen thront, und der, wenn er die Erde betritt, sie eigentlich kaum berührt. Es gibt da Bilder, wo man meint, er schwebt. Er steht nicht auf der Erde, sondern er schwebt. Ja? Und solange die Jünger an seinem himmlischen Sein nicht teilhaben, tragen sie Sandalen. Und wie ich schon sagte, von außen an leben sie schon in der himmlischen Welt. Ja? Die Auferstehung und der Herrlichkeit Christi. Zweites, was auffällt, hier, das sieht man auch sehr deutlich, Christus trägt ein rotes und ein Gewand und einen blauen Mantel. Das Rot steht für die brennende Zuwendung der Liebe Gottes zur Erde und uns Menschen und der blaue Mantel des Himmels und der Herrschaft. Von der Geißelung an in der Geschichte fehlt dann der blaue Mantel. da ist nur noch die liebende Hingabe sichtbar. Ab Ostern ändert sich dann wieder das Kleid. Von da an bricht die himmlische Herrlichkeit in goldene Ränder durch die Falten. Fiducio, ja, ist der Gottessohn wichtig. Auch der leidende Christus in seiner Herrlichkeit. Ja. Und von daher spürt man hier, wie wir das bei einigen Bildern auch da gleich sehen, ja, eine goldene Hintergrund. Ja. Eine goldene Hintergrund. Bei anderen Bildern gibt es auch einige Bilder, einen grauen Hintergrund. Und das ist dann in der Auseinandersetzung mit den Juden und Pilatus und Kajaphas. Da gibt es einen grauen Hintergrund. Aber in den meisten anderen Bildern ein goldener Hintergrund, ein goldener Himmel. Um auch diese Herrlichkeit schon da auszudrücken. Und es ist wunderbar, ja, und ich möchte euch bitten, euch mitnehmen zu lassen, offen zu sein für einige dieser Bilder und etwas vielleicht Neues zu entdecken von diesem leidenden Christus, die doch, ja, in seiner Herrlichkeit, göttliche Hoheit, Gestalt und Herkunft. Wir spüren schon, würde ich sagen, etwas, was Paulus dann schreibt im Römerbrief, diesen Ausdruck, Römer 8 zum Beispiel, den Christus in uns. Ja? Also, die Kreuzigung. Viermal so groß wie die meisten übrigen Szenen steht das Bild des Gekreuzigten in der Mitte. Vor einem großen und fast unwirklich goldenen Hintergrund. Auch hier erheben sich diese drei Kreuze. Im Vordergrund drängen sich zwei Gruppen. Also von uns aus gesehen links die Frauen, ja, und die Jünger, rechts die Passanten und die Gegner. Aus dem Himmel, für uns ein bisschen fremd, für uns empfinden ein Schar klagende Engel. Aber sie bleiben ferne und entrückt. Und das Gold, ja, des Hintergrunds isoliert die Kreuze von den Engeln wie von den Menschen. Es ist die Stunde nach Jesu Tod. Die beiden Räuber hängen da tot an ihre niedrigen Kreuze. Die letzten Worte, ja, von Jesus sind verklungen. Nur in der Gruppe der Menschen ist noch Leben. Noch immer stehen die Frauen links in ihrem Schmerz, wie zurückgebogen vor dem entsetzlichen Anblick, und die Männer rechts noch immer drohend, gestikuliert, spottend, einige auch erschreckt, sich abwendend.
Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust auf in 3 Tagen, hilf dir nun selbst und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohepriester untereinander, samt den Schriftgelehrten, und sprachen: Er hat anderen geholfen und sich selbst kann er nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch.
Noch immer geht es um die Wahrheit, wenngleich in der Form des Spots. Noch immer ist da nichts erledigt. Die Fragen gehen weiter. Der Anspruch des Gekreuzigten besteht nach wie vor. Nur die Art, wie die Menge davon spricht, hat sich seit dem Prozess in der Nacht zuvor geändert. Seid gegrüßt, scheint der Mann zu rufen, der da links steht, wollen wir sehen, an seine Hand hochhebt hier zum Kreuz, im blauen Ärmel. Seht ihr jetzt, wie recht wir hatten, ihn auszustoßen, scheint der Mann in der Mitte zu fragen, hier, offenbar nach den goldenen Borten seines Gewands zu urteilen, einer der Hohepriester. Und im Übrigen wird da hin und her geredet, debattiert, vielleicht auch gestritten, immer mit den Fragen, wer ist denn nur der nun wirklich gewesen, der dort hängt? Die Frage von damals, wer ist er nun wirklich, gilt bis heute. Es scheint, dass Duccio im Kern die Gruppe bereits das Erschrecken gemalt hat, das Entsetzen, das in der Sitte zum Ausdruck kam, sich an die Brust zu schlagen. Wir sehen das doch auch hier in der Mitte. Einer legt die Hand über den Mund, da oben, als sei er erschrocken über das, was er vorhergesagt hatte. Und die beiden alten Männer hier rechts, ja, mit weißen Kopftüchern schauen, zurückgewandt, als wären sie auf den Sprung zur Flucht. Nach oben, als fühlten sie sich von etwas Ungeheuren bedroht. Und der Unterste hier liegt halb zu Boden auf der Erde, als sei beim Versuch, davonzulaufen, gestürzt.
Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebt hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahmen sie der Jünger zu sich.
Wer unter dem Kreuz aushielt, darüber gehen die Meinungen der Evangelien auseinander. Matthäus spricht von vielen Frauen. Markus nennt auch ein paar Namen, Maria aus Magdala zum Beispiel, Maria, die Mutter von Jakobus. Lukas berichtet auch so allgemein von Frauen, die Jesus seit der Zeit in Galiläa nachgefolgt waren und die alles mit ansahen. Und nach Johannes standen beim Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als einziger Mann unter dem Kreuz nennt er den Jünger, den Jesus liebte, Johannes. Von den anderen Männern, vielleicht habt ihr das schon gesehen, dass da noch mehr Männer dabei stehen. Von den anderen Männern, die hier bei den Frauen stehen, spricht das Evangelium nicht. Vielleicht hielt Duccio die Tatsache nicht aus, dass es fast nur Frauen waren. Und so malte er verschämt ein paar Männer dazu. Einige müssen das es doch wohl gewesen sein. Aber die Geschichte nennt sie nicht. Und ich dachte so, vielleicht ist Duccio, war er damals schon seine Zeit weit, weit voraus, dass er an Gleichberechtigung der Männer gedacht hat. Ja? Und nicht nur die Frauen. Und ein paar Männer dazu gemalt hat. Kann gut sein. Sie stehen hier dicht unter den Kreuzen, aber das Evangelium sagt, sie hätte von ferne unter dem Kreuz ausgeharrt, wie es auch sei. Sie sind alle Zeugen für das, was wir über die letzte Stunde des Jesus von Nazareth wissen. Über die Worte, die er noch gesprochen, über die Versuche von Umstehenden, die ihm etwas Essig zu trinken zu geben oder Wein mit Myrrhe, der die Schmerzen lindern sollte, über die Dunkelheit, die sich über das Land legte. Und sie gehen auch nach seinem Tode nicht weg. Als sie Josef von Arimathea in sein Grab bringt, sehen sie zu. Am nächsten Abend, nach dem Ende des Sabbats, kaufen sie Salben, um den Leichnam einzubalsamieren. Was ist das nur für eine Ausdauer? Was für eine Bereitschaft, dem Schrecklichen nicht auszuweichen, die Augen nicht davor zu verschließen, es nicht zu leugnen oder zu verdrängen. Und es war ja alles andere als ein Osterspaziergang. Ja, früh vor Sonnenaufgang aus der Stadt hinaus zu dem Grab nahe der Hinrichtungsstätte zu gehen. Eine verschundene Leiche aus den Tüchern zu wickeln und sie zu salben. Es war zur Zeit der römischen Besatzung zudem alles andere als der eigenen Sicherheit zuträglich, sich so demonstrativ zu einem Hochverräter zu bekennen. Nun ist alles vorüber. Und Duccio malt uns einen verklärten, einen im Frieden ruhenden Christus. Und spüren Sie, sehen Sie es? Nicht einmal die Spuren der Dornen verletzen das stille, gesammelte Gesicht vor dem goldenen Nimbus. Auch wieder goldener Hintergrund. Hier ist alles vollendet. So muss man das Wort vollbracht eigentlich übersetzen. Es ist vollendet. Auch das Bild, das den Menschen von da an von Christus eingeprägt bleibt, ist vollendet in diesem stillen Gesicht. Vielleicht denken wir meistens zu wenig darüber nach, warum wir überhaupt das Geschehen des Karfreitags betrachten. Warum überhaupt christliche Meditation so sehr mit dem Kreuz, das heißt im Zeichen der Qual, verbunden ist. Wer von den betrachtenden Wegen der Seele etwas weiß, der weiß auch, dass sie nur die Bilder in uns bewegen sollen, in denen das Heil erscheint. Nicht die zerstörenden, nicht die Zeichen der Zersetzung, der verletzenden Gewalt oder der angreifenden Bosheit. Hier werden wir aufgefordert, uns einzuwissen, nicht nur mit Christus, nicht nur mit den leidenden Frauen, sondern auch mit den anderen in der Geschichte, die wir heute so ausführlich nicht betrachten können, mit den Richtern, Schlägen, Folterknechten. Und wahrscheinlich hat das nur Sinn unter zwei Bedingungen, dass am Kreuz wirklich das Heil geschieht, der Durchbruch zum Leben. Zur Herrlichkeit, auch in unsere eigene Seele. Und das, was da geschieht, in uns nicht den Hass, nicht die Feindseligkeit, nicht die selbstzerstörerische Anklage weckt, sondern dass in uns gleichsam die Frau wie die erwacht, die den Schmerz aufzunehmen und in die Beharrlichkeit unbeirrbarer Liebens zu verwandeln vermag. Das wollen die Bilder von Duccio uns vermitteln. Ja. Ja, geht nicht. Nächstes Bild. Ja, muss doch ein Bild kommen. Jesus am Kreuz. Bild Nummer 8. Ja. Hast du es da? Oder muss ich hier drücken? Hm? Klappt's nicht? Hm? Das ist das Erste. Ah. Entschuldigung. Kannst du, nee, dann gehen wir, Jesus am Kreuz brauchen wir noch mal einmal. Bild, vielleicht Bild 2, so, das geht dann auch. Letztes Bild war nur Jesus am Kreuz, aber darum geht's, macht nichts. Zum Schluss, letztes Bild, hoch in die Mitte. Zwischen den beiden anderen Kreuzen sehen wir dann nochmal Jesus Christus. Und auch hier spüren wir, ja, beim allerletzten Bild, doch besser zu sehen, aber hier doch auch, diesen Christus, der Duccio gemalt hat, ist eigentlich nicht der Zerstörte, nicht der Gequälte, sondern der Erhabene. Ganz sensibel moduliert, gemalt, hat er ihm. Fast schwebend hängt er am Kreuz. Gestorben nicht mit der Aufschrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern in Friede. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und so ruht dieser Christus gleichsam schon in den Händen Gottes. Und der Körper trägt fast schon einen Schimmer von dem Gold des Hintergrundes. Die Hinrichtung an einem Holzkreuz ist hier zum Gold überglänzend Zeichen eine Liebe geworden, die sich opfert um der Erlösung der Menschen willen. Und der Erste, der das verstanden hat, ist der Hauptmann.
Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.
Ein römischer Offizier steht zusammen mit den vielen unter dem Kreuz und sieht, wie Jesus stirbt. Und er sagt, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Kein Junge, kein Jude, ein Heide ist es, der sich als Erster unter dem Kreuz überzeugt von dem, was da geschehen ist, zum Gottessohn sich bekennt. Und vielleicht ist hier schon ein Anspruch zu sehen, ja, der universelle Anspruch des Christentums für alle Völker. Interessant wäre es natürlich zu wissen, wie das weitergegeben ist mit diesem Hauptmann im Leben. Aber das wissen wir nicht, wie so manche Geschichte in der Bibel. Wichtig für mich ist, die Heilung dieser Hauptmann lässt sich von dem, was mit Jesus am Kreuz geschieht, darf ich mal so sagen, erschüttern. Und aus dieser Erschütterung heraus kommt er zu seiner Erkenntnis. Und ich kann mich fragen, vielleicht sollte ich mich fragen, ja, wo lasse ich mich, der an das Evangelium glaubt, davon erschüttern? Und vielleicht ist heute Morgen so, haben wir etwas, ein klein bisschen von Jesus Schicksal verstehen können. Im übertragenen Sinn gefunden, ertasten. Nach jüdischer Auffassung bedeutet gläubige Erinnerung immer auch Vergegenwärtigung. Und ich denke, das ist wichtig, Geheimnis, dass wir uns das Geschehen für uns selber vergegenwärtigen. Und so wie den Kreuzwegerfahrung Jesu damals, dann auch so Kreuzwegerfahrungen heute für mich. Auf diese inneren Erfahrungen kommt es an. Und so sollen wir die Begegnung mit Jesus selbst suchen und das Gespräch mit ihm suchen und weiterführen und zuhören und schauen, sodass es uns dann zum Segen wird. Amen.